Herzlich willkommen zum Satzsang. Ja, erstmal herzlichen Dank an Devaseto und das JetzTV-Team für diese schöne Möglichkeit, Satzsang zu geben. Ja, ich genieße das eigentlich immer sehr, muss ich sagen. Mittlerweile. Ja, doch. Ich hatte so in der Vergangenheit so ein paar kleine persönliche Probleme noch und so, aber das ist alles längst vorbei und jetzt ist es richtig so, dass ich erlebe, dass Satsang irgendwie immer mehr zu meiner Berufung wird. Also es entfaltet sich so von ganz alleine wie eine kleine Pflanze und macht erfüllt mich sehr, muss ich sagen. Das gibt auch meinem ansonsten eigentlich, wenn man so krass das formuliert, aus dem Absoluten heraus sinnlos gewordenen Leben, verleiht es noch eine gewisse Sinnhaftigkeit. Also Satsang ist sozusagen jetzt ja das Einzige, was noch Sinn macht, so für mich. Ja, deswegen möchte ich mich auch nochmal bedanken für den schönen Satsang in Bremen jetzt im November. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, nochmal vielen Dank an alle Beteiligten und ganz besonders an Bettina, die das Ganze organisiert hat. Und ja, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, das ist jetzt noch nicht konkret abgesprochen, aber ich denke, dass es auch im Januar dann weitergeht in Bremen mit dem nächsten Satsang vor Ort. Ja, aber Details kommen dann noch später, wenn es dann genau geplant ist. Jo. Das war auch nochmal so in Bremen, das war nochmal so richtig so ein, ja, wie soll ich das ausdrücken, so eine Bestätigung für mich, dass das dann jetzt wirklich sich richtig anfühlt, also hundertprozentig richtig anfühlt. Ja. Ja, ansonsten genieße ich mein Leben und ja, will jetzt gar nicht so viel reden halten, großartig. Das Wesentliche ist gesagt. Ich denke mal auch hier auf JetzTV wird es dann im nächsten Jahr weitergehen wieder mit dem nächsten Satsang Live-Chat. Ja, freue mich schon drauf. Okay, ja, hat jemand eine Frage oder sind irgendwie Fragen im Chat?
Ja, Christopher schreibt: Hi Jens, schön dich zu sehen. Kannst du etwas zur Einheit und Trennung sagen? Liebe Grüße, Christopher.
Ja, hallo Christopher und vielen Dank für deine Frage. Ja, Einheit und Trennung, genau, das ist ein gutes Thema, weil es auch noch, es ist ja eine, wenn man genau hinguckt, dann ist ja die Zweiheit, also Dvaita auf Indisch, die Zweiheit ist ein Gegensatz zur Advaita, also Nicht-Zweiheit. Das sind so auch noch die zwei Pole. Also man erlebt entweder die Welt im dualen Modus oder eben non-dual. Und es gibt aber noch, es gibt eine Qualität, die eigentliche Instanz, die wir sind, die eigentliche reine absolute Existenz, die ist jenseits davon. Also die ist jenseits von Wahrnehmung auch. Und aus der Perspektive von der absoluten Existenz, die wir sind, ist es eigentlich überhaupt völlig egal, ob man dual jetzt, ob man Trennung erfährt oder eben Einheit erfährt. Ja, aus der da, das Absolute ist immer absolut, das, was es ist, egal wie jetzt der Mensch jetzt in dem das sozusagen wohnt. Das erlebt. Also man sollte sich gar nicht so viel Sorgen machen um Einheit oder Trennung oder so. Fakt ist natürlich, wenn man jetzt permanent in dualen Wahrnehmen so sich gefangen fühlt und da nichts anderes kennt, dann kann das eben Leid erzeugen. Und das ist eben so diese Dualität, also diese Wahrnehmung, ich bin hier, ich bin getrennt von dem Rest des Universums. Diese Trennung, die schafft Angst und die schafft dann auch im Extremfall Aggression oder Streit oder Probleme. Ja, das ist sozusagen die Wurzel des Übels, wenn man so will. Was viele Menschen ja auch auf der Suche erleben, ist, dass sie vorübergehend in Zustände von Einheitserleben kommen. Ja, das kann auch durchaus längere Zeit anhalten. Gibt Menschen, da war das, ist das über Wochen oder Monate und dann geht das wieder zurück. Und dann fragt man sich immer, ja, wo ist das jetzt hin? Warum ist das jetzt, warum erlebe ich das nicht mehr? Also ich habe das schon ganz oft gehört, dieses hin und her in der Erleben, ja. Und bei mir war das eigentlich so erst ganz zum Schluss, die letzten Jahre so, aber da ja, da habe ich eben auch, sagen wir mal, mit psychedelischen Substanzen experimentiert und die haben dann vorübergehende Einheitszustände induziert, drogenbedingt, und da bin ich natürlich wieder rausgekommen dann auch. Und das war so meine Hin- und Her-Geschichte, so die letzten Jahre. Also vor dem Jahr 2022 war das noch präsenter, jetzt ist es nicht mehr. Und man ist halt, solange man noch in irgendeiner Weise identifiziert ist als Ego, ist man immer, hat man immer auch mit Trennung zu tun. Ja, also auch wenn man vorübergehend Einheit erfährt und dann wieder zurückfällt ins duale Erleben, ja, das ist. Da hängt immer noch was drin dran. Und erst wenn quasi jede Identifikation als falsch oder als illusorisch erkannt wurde und damit auch dann nicht mehr wirkt, erst in dem Moment bin ich in einem Zustand, der jenseits von Dualität und Nicht-Dualität liegt. Dann erkenne ich nämlich, dass das, was ich bin, gar nicht betroffen ist davon, wie jetzt der Mensch erfährt. Ja? Im Tiefschlaf ist ja absolut non-duales Erleben ist das falsche Wort da, ne? Es ist ein, ja, man könnte sagen, so ein Grundgewahren ist da, dass da nichts ist im Tiefschlaf, ohne dass da jemand wäre, der wüsste, dass da jetzt nichts ist und dass da so ein Nichts ist, was wahrgenommen wird. Das wäre ja schon wieder viel zu viel. Also da ist ja absolut nichts. Ja, aber dieses Bewusstsein, dass im Tiefschlaf nichts ist, das weiß ja auch jeder. Also erfährt das eigentlich auch jeder, nur nicht mit dem Ego, ja, und ich wollte damit nur sagen, das ist, die eigentliche Existenz hat mit Bewusstseinszuständen und Erfahrungen eigentlich überhaupt nichts zu tun. Worauf man dann, wenn man jetzt durch die Zeit diese Suche nach Selbsterkenntnis vollzieht, was man dabei erlebt, ist eben, dass das schwankt. Ja, was ich schon sagte, dass es mal so ist und mal so. Das ist eigentlich ganz normal. Und dass eben am Ende all dieses Erfahren und genau, das wollte ich sagen, auf der Suche scheinen Erfahrungen und Zustände noch das Wichtigste zu sein, während man da auf der Suche ist. Das ist ja auch nicht verkehrt, man soll ja auch seine Erfahrungen machen. Es ist auch wichtig, dass man das selbst erfährt, dass man nicht nur vom Hörensagen, also wenn alle sagen mir, Gott ist das Einzige, was existiert, dann nützt mir das aber nichts, wenn es für mich nicht real ist. Und wenn ich das selber nachvollziehen kann, dass Gott das Einzige ist, was existiert, dann ist das ein Unterschied. Dann macht das was auch mit mir, dann macht das was mit meinem Leben sozusagen. Deswegen nützt es nichts, nur davon zu hören. Deswegen, aber das kommt sowieso. Bei jedem Menschen, der ernsthaft sich öffnet für Selbsterkenntnis, Erwachen, Erleuchtung, wie sagte Jesus, klopft an und es wird euch aufgetan. Ja, da ist was dran an dem alten Bibelwort. So. Ja, also das, was wichtig ist, ist, dass man eben diese, dass man sich selber hinwendet und zwar ab einem gewissen Punkt dann auch kompromisslos. Also dass man sagt 100%, also alles andere als Selbsterkenntnis interessiert mich nicht mehr. Diese Ausschließlichkeit, die scheint es zu brauchen, damit man alle anderen Wünsche erstmal ablegt oder erstmal hinter sich lässt, loslassen kann. Und dieser letzte Wunsch nach Erleuchtung, der wird dann auch noch losgelassen. Ja, und dann am Ende bleibt einfach nichts mehr über, was man noch wünschen könnte. Und dann erkennt man plötzlich, dass man da schon ist, wo man immer war. Wenn alle Wünsche schweigen, wenn alle geistigen Regungen schweigen, dann merkt man plötzlich, dass man das schon ist, was man immer gesucht hat. Dass man das buchstäblich selber ist. Also zu 100%, ja. Und das ist auch nicht so, wie manche dann sagen, so, man kann das ja bescheiden formulieren. Ja, in uns ist ein Funken Gottes oder so. Nein, die Wahrheit ist, das sage ich jetzt mal ganz ungeschminkt hier, jeder Einzelne ist 100% Gott. 100%. Ja, weil Gott nicht quantifizierbar ist. Gott ist nicht teilbar. Wenn ich also meine wahre Natur realisiere, dann realisiere ich mich 100% als das göttliche Absolute, was eben nicht ein bisschen oder ein Funke ist, sondern alles ist. So, und das wird realisiert und dann ist alles das, alles ist Gott und ich bin das. Also das ist so diese, das Erleben da. Dass ich das alles bin, verrückterweise, also nicht persönlich natürlich, ja, sondern das, was hier diese Person gewahrt, diese Person selber, die wird ja gewahrt durch das Absolute. Ja, das Absolute gewahrt diese Person genau wie das restliche Universum und macht keinen Unterschied mehr. Wenn die Identifikation, wenn das vorbei ist mit dem Identifizieren, dann bleibt nur das übrig, was eben identifikationslos, was die reine Identität, man sagt immer, das ist die Identität in allem. Das, was die Identität in allem ist, braucht sich nicht zu identifizieren. Ja, das ist, ja, also nur das Unechte braucht den Halt der Identifikation, um sich scheinbar zu etwas zu machen. Das ist dieses Ego-Prinzip. Ja, das Ego ist letztlich eine Nichtheit, die existiert eigentlich gar nicht in Wahrheit. Jo.
Ich lese die nächste Frage vor, ja?
Ja.
Sunny schreibt: Hallo Jens, freut mich, dich wiederzusehen. Hier erscheint derzeit eine tiefe Vaterwunde, großer Schmerz, der sich manchmal unaushaltbar anfühlt, Trauer, Wut etc. Schwierig, einfach nur zu beobachten.
Die Runde, das habe ich nicht verstanden. Was für eine Runde hat sich da ergeben am Anfang?
Vaterwunde.
Vaterwunde, alles klar. Ja, hallo Sandy, vielen Dank für deinen Beitrag. Ja, das kann ich ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe auch so meine problematische Elternverbindung, so offensichtlich zumindest, war auch die zu meinem Vater. Und ich habe auch, als er dann 2016 gestorben war, habe ich lange noch daran, also das ist so, eine problematische Verbindung kann auch unheimlich schwer sein, wenn dann derjenige, der andere stirbt. Dann. Also das, da ist dann, da habe ich auch eine ganz dolle Vaterwunde jahrelang gehabt. Die hat auch mit beigetragen, dass ich dann 2018 in so eine anderthalbjährige Erschöpfungsdepression, Trauerdepression auch gefallen bin. Ja, das war eine der Ursachen. Der nicht verarbeitete Tod meines Vaters. Kann ich also von daher gut nachvollziehen. Ich kann dir nur empfehlen, das zuzulassen, den Schmerz zuzulassen, aber nicht, also nicht ihn zu verdrängen, sondern ja, lass es zu. Gestehe dir das, ich weiß jetzt nicht, warum, was du jetzt genau meinst mit Vaterwunde, ist ja auch nicht so wichtig. Kann ja auch sein, dass er noch lebt. Ja, ich kann das ziemlich gut nachvollziehen. Lass es zu, gestehe dir das ein, dass du verwundet bist, ja. Und wenn es noch möglich ist, aber meistens ist es das ja nicht unbedingt, weil die Eltern auch schon dann meistens recht alt sind. Und gewisse Dinge kann man dann einfach nicht mehr klären, weil die andere Seite dann altersgemäß dann auch nicht mehr so einsichtig ist irgendwann. Das habe ich auch so, ich habe das auch so erlebt mit meinem Vater. Ich habe, als er jünger noch war und mich dann immer früher bei meinen Depressionen betreut hat, da hatte ich dann mal eine sehr gute Aussprache mit ihm, wo er auch so richtig das zugegeben hat, dass er da so irgendwie auch einen Anteil dran hat an der ganzen Misere. Und er war natürlich total verzweifelt und so, aber ein paar Jahre später hatte er das alles wieder von sich gewiesen dann. Da hatte er das so verarbeitet, dass das doch nicht, was er mir da quasi so in der Krise da gestanden hat alles und so, das war dann doch nicht mehr so später. Ne? Und dann wir konnten da auch dann nicht mehr drüber reden. Das war dann so festgefahren. Er hatte dann so sein Bild von der ganzen Krise. Von meiner Problematik hatte er eben sein Bild und ich hatte irgendwann mein Bild davon und meine Erfahrung damit und die war anders dann als, ja, anders als er das so gesehen hat. Ja, da habe ich auch, ja, ich habe noch jahrelang, als er noch lebte, hatte ich immer versucht, das noch irgendwie so zu klären und so, und bis ich dann merkte irgendwann, das muss man loslassen irgendwann. Also man muss sich das zugestehen, dass da Wunde ist und manche Wunden, die gehen auch niemals weg. So, die sind dann nur nicht mehr so im Vordergrund irgendwann. Ja, also man kann nicht sagen, dass Zeit wie alle Wunden heilt, aber Zeit lindert zumindest die Schmerzen davon. Also es kann manchmal Sinn machen, das therapeutisch aufzuarbeiten. Habe ich auch bis zu einem gewissen Grad gemacht. Während meines Lebens immer wieder hatte ich therapeutische Gespräche. Hat auch was gebracht, aber das ist immer nur so bis zu einem gewissen Punkt. Das ist meine Erfahrung. Und irgendwann kommt man nicht mehr weiter, als sich einzugestehen, da ist was kaputt gegangen, da habe ich einen Schaden erlitten und der wirkt auch noch weiter. Also ich habe meinen Vaterschaden sozusagen, der wirkt heute noch auf mich. So, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen so genau, aber ich bin in gewisser Weise gehandicapt so durch die Entwicklung. Manche Dinge kriege ich einfach nicht gut hin. So, oder damit habe ich halt mehr Probleme. Sag mal so, ich habe mit manchen Dingen mehr Probleme als andere Menschen. So. Was aber völlig normal ist, weil jeder hat so seine Probleme und seine Stärken halt natürlich. Ja, also ich weiß nicht, ob dir das ein bisschen hilft. Also lass es zu, gönn dir das, gönn dir auch Traurigkeit und Schmerz, ja. Und schau, dabei kannst du natürlich, wenn du es kannst, auf dich selber schauen wieder, ne? Also wer hat jetzt den Schmerz? Wer empfindet jetzt wer leidet unter dieser Wunde? Ja, wer ist derjenige, der die Schmerzen fühlt? Jo.
Christopher schreibt, kannst du dann noch etwas zu Leben und Tod aus spiritueller Sicht sagen?
Ja, gerne, Christopher. Leben und Tod, ja. Ja, also aus meiner jetzigen Perspektive sind die eins. Ja, das ist so, wenn du eine Münze hast. Die Münze hat zwei Seiten. Die eine Seite ist Leben, die andere ist Tod. Ja, und die gehören beide zur selben Münze. Und diese Münze, das bist du selbst sozusagen. Du hast diese beiden Zustände. Du hast diesen Lebenszustand, wo du in seinem Körper wohnst, wie jetzt. Und du hast dann quasi auch deinen Todeszustand, wenn der Körper mal irgendwann aufgegeben ist und tot ist. Ja, dann erlebst du diese Todesseite. So, von deiner wahren Existenz. Deine wahre Existenz ist weder betroffen vom Leben, noch ist sie betroffen vom Tod. Deswegen ist es auch, wenn man die wahre Existenz verwirklicht, für denjenigen egal, ob er lebt oder stirbt. Das ist diese Gleiche von Leben und Tod. Das habe ich früher nie nachvollziehen können, dass das überhaupt möglich ist. Aber es ist tatsächlich möglich. Das ist natürlich nicht biologisch zu sehen. Der Körper hat immer so ein gewisses Eigeninteresse, weiter zu existieren, so. Da ist so das Lebenserhaltungsprogramm, das ist bei jedem Menschen so, auch bei einem, der jetzt, so wie ich jetzt, dem es egal ist. Ja, das wirkt bei mir auch natürlich. Aber das bin ja nicht wirklich ich. Also, dieses Lebenserhaltungsprogramm gehört ja zum Körper. Und ich bin der absolute Zeuge des Körpers sozusagen, könnte ich sagen, ja. Also das betrifft nicht meine wahre Natur. Weder das Leben, das ist das Verrückte. Das Leben betrifft auch nicht die wahre Natur. Deswegen ist es ja auch nicht schlimm, unerwacht zu sein letztlich. Es ist nur leidvoll, es ist schmerzhaft. Kann es ja noch nicht ab seinem eigenen Leib erfahren, wie schmerzhaft das Ego-Erleben sein kann, weil ich ja diese etlichen Depressionen hatte. Und das ist ja so eine richtig fiese Ego-Krankheit dann, wenn das passiert. Also da wird dir, also das ist so, man kriegt da sein Ego so um die Ohren gehauen, das ist dann so klein mit Hut irgendwie so, also das kann man nicht mehr sehen, so klein ist das. Und es ist so grässlich, also ganz besonders schlimm war das bei mir früher mit 17, als ich noch so richtig Jugendego hatte, als ich noch so richtig so ungebrochen quasi war, so da war ich so, oh, was wollte ich werden, Wissenschaftler oder sowas, oder ja, wollte irgendwie studieren, irgendwie Astrophysik oder sowas, und also das. Ich hatte wirklich so ein ganz strikt normales Programm eigentlich im Kopf, bis dann mit 17 zum ersten Mal so eine fette Depression kam und mir die Nachteile des Ego-Erlebens zum ersten Mal so richtig, aber sowas von um die Ohren gehauen hat. Also, dass ich danach war das, also das ging so über 3 Monate, diese Depression, die erste lange. Und als ich die hinter mir hatte, war das kein Thema mehr mit. Das war mir so egal, dann plötzlich studieren und alles. Ich wusste, das geht hier um irgendwas anderes. Zu dem Zeitpunkt wusste ich allerdings noch nicht, dass es für mich dann irgendwann später mal um Erleuchtung geht. Das war damals noch gar nicht bekannt. Das wusste ich noch gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt mit 17. Ja, und ja, wie kam ich jetzt darauf? Leben und Tod, ne? Ja. Ja, das Ego, ja. Genau. Ja, wie gesagt, genau. Es ist für die wahre Natur eben egal, ob der Mensch, also ob dieses Instrument, das ist ja so ein Wahrnehmungsinstrument der Mensch, ob der jetzt durchlässig genug ist, um erwacht oder erleuchtet zu sein oder nicht. Ja, das ist egal. Denn die absolute Existenz ist ja immer, was sie ist. Ganz egal, was da drumrum noch ist. Ja, das ist ja mehr so wie so eine Verkleidung dann. Das Absolute ist dann verkleidet als Mensch sozusagen und verwechselt sich, naja, nein, es verwechselt sich nicht damit. Es entsteht, sagen wir mal so, es entsteht im Gesamtsystem eine Verwechslung. Die entsteht aber nicht im Absoluten, sondern die entsteht eben im relativen Organismus, im Menschen. Da entsteht dieser Eindruck, der Mensch zu sein. Also, mach dir keine Sorgen um Leben und Tod. Genieße, was immer da passiert. Ja, das ist die beste Haltung. Einfach dem Leben gegenüber aufgeschlossen sein, solange man lebt. Und wenn der Tod kommt, auch dem Tod gegenüber aufgeschlossen sein. Und man kann das Sterben auch als Reise sehen, als letzte große Entdeckungsreise sozusagen, könnte man das auch sehen. Auf die man sich ganz bewusst einlassen kann auch.
Sunny schreibt: Lieben Dank, Jens, sehr hilfreich. Mein Vater erkennt seinen Anteil leider nicht an. Aussprache hat nichts gebracht. Er fühlt sich nur angegriffen. Er ist sehr narzisstisch.
Ja, danke, Sandy, für die Erklärung nochmal. Ja, das ist, was ich ja schon gesagt habe. Ne? Das hat dann auch, dann würde ich das auch versuchen loszulassen, diese Idee, dass man da eine Aussprache, das hat dann keinen Sinn. So, wie gesagt, ich habe es ja selbst genauso erlebt. Mein Vater hatte zum Teil mal eine gewisse Einsicht dann in das Ganze und dann wieder später nicht mehr. Ich muss natürlich dazu sagen, dass das meine Perspektive ist. Er würde das ganz anders berichten, sozusagen. Ja, das muss ich dazu sagen. Es ist eben mein Eindruck. Und es ist aber häufig so, ich kenne das auch, ein guter Freund von mir, der hat auch eine ganz problematische Vaterverbindung gehabt, dessen Vater ist auch schon tot. Und der hat also schlimmste Prügel erlebt in der Jugend und so, ganz fürchterlich. Und da ist es auch so gewesen, da hat der Vater auch auf dem Sterbebett nichts eingesehen. Also da ist keine Einsicht. Das ist auch nicht unbedingt, was man braucht, um selber frei zu kommen davon. Ja, es geht ja darum, werde ich selber frei davon? Kann ich mich selbst befreien von diesem? Das sind ja so psychologische oder psychische Fesseln sozusagen. Ja, die inneren Eltern, da spricht man ja auch von. Ja, die inneren Eltern, die wirken ja weiter, auch wenn die äußeren realen Eltern schon lange tot sind. Ja, man kann also sozusagen beide Elternteile verstorben haben mittlerweile und trotzdem noch total von den inneren Eltern gefangen sein. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen, wo wir bei dem Thema gerade sind. Das ist ganz wichtig, das psychologisch oder wie auch immer aufzuarbeiten. Innerer Vater, innere Mutter ist unglaublich mächtig. In jedem Menschen. Und das kann einen auch wirklich im Leid halten. Das kann einem echt ich spreche da aus eigener Erfahrung auch. Nachdem dann 2016 mein Vater gestorben war, habe ich dann über die nächsten Jahre anderen Teil entdeckt, den ich nie gesehen habe, wo ich echt blind war. Nämlich der problematische Teil meiner Verbindung zu meiner Mutter ist dann plötzlich offensichtlich geworden nach dem Tod meines Vaters. Und dann habe ich so plötzlich gedacht, Mann, das gibt's doch gar nicht. Ne? Wieso habe ich das denn noch nie gesehen und so? Wie kann das sein? Ne? Das ist so eine komplette, weil ich war diesem Schema verfallen, der Vater ist der Böse und die Mutter ist die Gute. Ne? Und das ist absolut falsch gewesen. Ja, haben beide also beide hatten Anteile an meiner Familienmisere, hatten beide Anteile und beide haben auch Positives eingebracht immer wieder. Also das war sehr ambivalent und ich habe halt dazu geneigt, eben bei meinem Vater immer das Negative zu sehen, bei meiner Mutter das Positive. Und dann habe ich die letzten Jahre, der letzte Stolperstein war meine innere Mutterverhaftung sozusagen. Ja. Und als ich das erkannt habe, da ist so richtig so ein Knoten geplatzt plötzlich. Und da war es dann eigentlich auch spirituell, das war zum selben Zeitpunkt, das war ganz kurz nach der eigentlichen Erleuchtung, wenn man so will. war das mit meiner Mutter. Da ist das geplatzt wie so ein, ja, weiß ich auch nicht, wie so ein Knoten irgendwie plötzlich weg. Ja. Und das ist, kann ich nur jedem empfehlen, das nicht zu bagatellisieren, sowas. Ja, man kann natürlich immer sagen, es geht ja auch um Erleuchtung, was interessieren mich dann meine Eltern und so, ne? Aber das Problem ist, dass die halt im Mind weiterwirken. Diese ganzen Denkmuster, die ich mit meinen Eltern zu tun haben, ja, die wirken ja weiter. Und die können dazu führen, dass ich aus meiner Sohnrolle oder Tochterrolle nicht rauskomme. Ja, dass ich da immer gefangen bleibe in dieser Identifikation. Ja, ich bin der Sohn meines Vaters sozusagen, ja, und oder ich bin der Sohn meiner Mutter, ja, und das hält mich da dann einfach in dieser Idee. Es ist eine Identifikation und das ist eine familiäre Identifikation. Deswegen kann ich jedem da nur empfehlen, das sowas aufzuarbeiten, bis man sich wirklich frei fühlt. Und dann erlebt man auch selber, wie man persönlich auch freier wird, wie dann einfach mehr geht auch, wie man sich mehr auch rausnimmt. Man ist einfach plötzlich erwachsener, so in gewisser Weise, ja. Also man weiß, was man will plötzlich, weil es ja nicht mehr von den inneren Eltern an vordiktiert wird, sondern man kriegt immer ein Gespür dafür, was will ich wirklich eigentlich, unabhängig jetzt von dem, was mir meine Eltern beigebracht haben. Was ist das, was mein eigenes Herz sich wünscht, so, ja? Und das wird erst so richtig deutlich dann, wenn man den Einfluss der inneren Eltern weitgehend überwunden hat, sozusagen, oder erkannt hat. Das ist so eine wirklich eine, da kann man wirklich auch den Mind einsetzen und da wirkt Erkenntnis auch einfach. Da wirkt das Licht der Aufmerksamkeit. Ja, wenn ich die Aufmerksamkeit auf diese ganzen Sachen richte, mir das anschaue, ob nun mit Therapeut oder ohne, ja, da komme ich dann weiter mit diesen Sachen. Und im Realen, also wie gesagt, im Realen braucht man nicht diese Aussprachen. Also das ist natürlich schön, wenn es passiert. Ja, wenn das passiert ja auch manchmal. Bei manchen Eltern ist es ja auch so, dass sie dann das einsehen und so und ihren Teil da zugestehen und dann, das ist natürlich eine Erleichterung dann. Aber es geht eben auch ohne und letztendlich geht es um die inneren Eltern. Ziemlich psychologisch heute, aber was soll's. Ja, nee, es ist, ich habe es wirklich, ich habe es selten, ich habe es selber erlebt. Und das Verrückte war, dass gute Freunde das gesagt haben. Ja, die haben das gesehen. Ein guter Freund von mir, der meinte, Mensch, du hängst da noch in deiner Familienkiste drin irgendwo. Na, du musst da mal was machen, hat er immer gesagt und so. Das gibt's doch gar nicht, dass du noch, weil ich komme jetzt fast noch, 2015 war das, da habe ich mal wieder so ein Flash gehabt. Oh, ich bin ja doch noch auf der Suche. Oh Gott, wie grässlich ist das denn? Hilfe, ne? Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mich mit meinem Freund damals getroffen und dann habe ich ihm das erzählt und er meinte so, das gibt's ja wohl. Also, das ist doch eine Schande, dass du jemand mit so einem spirituellen Erfahrungsschatz, also ich hatte ihm ja schon ein bisschen was erzählt von meinen Erfahrungen, die ich vorher gemacht hatte, dass du jemand, der noch eine Erläuterung sucht, das ist ja schon eine Sünde, das gibt's ja wohl gar nicht, ne? Und dann hat er mir das gesagt, ne? Das ist da wahrscheinlich mit der Mutterseite irgendwie im Konflikt noch bin, mit der weiblichen Seite meiner Eltern. Und ja, das war's tatsächlich. Dann ein paar Jahre später hat sich das dann als wirklich rausgestellt. Aber ich bin da mehrere Jahre rumgeeiert um das Ding und bin da nicht weitergekommen. Bin einfach nicht weitergekommen.
Simone schreibt: Hallo, möchte fragen, ob beim physischen Tod ein Erwachen geschieht, gezwungenermaßen sozusagen. Danke. Und sie schreibt noch weiter: Es ist einfach große Angst da vor dem Sterben, weil die Identifikation mit dem Körper stark ist. Wie könnte sich das verändern?
Ja, Simone, danke für die Frage. Kann ich gut nachvollziehen. Also, was im Tod sicherlich passiert, ist, dass sich diese Identifikation, die man jetzt, mit der man gelebt hat, eben die meiste Zeit seines Lebens, dass die sich plötzlich als illusorisch erweist. Das ist dann vermutlich so. Ich kann es jetzt auch nicht aus eigener Erinnerung berichten, ehrlicherweise. Aber ich nehme an, dass es dann so ist, dass plötzlich so ein wirklich so ein Erwachensmoment im Tode stattfindet, wobei dann noch Das Problem dabei ist, dass ich eben noch, wenn mich das so in der Identifikation quasi erwischt, der Tod sozusagen, wenn ich identifiziert sterbe, ja, dann ist es ja noch so, dass dann plötzlich gesehen wird, was so, ich sag mal, ja, karmisch oder im Sinne von Ursache und Wirkung, was im Sinne der absoluten Liebe, wenn man das jetzt so will, oder im Sinne der, oder aus dem Blick der absoluten Wahrheit, da sehen die ganzen Dinge anders aus. Ja, da erkenne ich plötzlich, Mensch, ich habe da gute Dinge gemacht und habe das gar nicht gemerkt. Und ich habe andere Dinge getan, von denen ich dachte, dass sie gut waren, vielleicht, und die waren gar nicht gut. Ja, und dann merkt man plötzlich so, Mensch, ich würde das doch jetzt mit diesem Bewusstsein würde ich die Dinge doch anders machen. Und das nennt man dann Karma, ja, dieses Bedauern, dass manche Dinge eben ja nicht so gut gelaufen sind vielleicht. Und dass man das gerne besser machen würde. Ja, aber was auf jeden Fall, da bin ich mir absolut sicher, es gibt so eine Art kleines Erwachen, aber du hängst dann noch, trotzdem, weil du ja mit einer Identifikation gestorben bist, hängst du da quasi noch drin. Und das verursacht dann die Wiedergeburt. Ja, das ist die Idee dahinter. Hinter dieser Reinkarnationsgeschichte. Dass du eben, weil du mit der Identifikation gestorben bist, quasi dann auch weitermachst damit im nächsten Leben. Aber ich bin mir absolut sicher, dass die Todesphase dann, die dazwischen ist, zwischen den Leben, ja, da bist du absolut im perfekten, absoluten Bewusstsein, in dem du gar nicht immer bist, ja, weil dann gibt es den Körper so nicht mehr. Dann gibt es nur noch kausale Eindrücke, also die Eindrücke aus dem Leben. Ja, die werden dann auch, wie gesagt, die werden bei manchen Leuten auch, die Scheintot waren, die haben solche Erfahrungen auch gemacht, dass sie dann so einen Lebensfilm sehen oder die Dinge dann nochmal aus einer anderen Perspektive sehen. Das ist alles bekannt, so. Ja, und das wird auch dann, wenn der Tod vollständig dann abläuft, das war ja Erzählung von Leuten, die zurückgekommen sind, ja, aber das wird auch beim vollständigen Tod sozusagen so laufen. Ja, wenn du daran interessiert bist, Simone, dann kann ich dir das tibetische Totenbuch empfehlen. Du sagst, du hast Angst davor, da ist meine Empfehlung, schau hin. Beschäftige dich mit dem Tod. Es gibt auch so einen Satz, lerne im Leben zu sterben, ja, um frei zu sein. Also das Leben ist eigentlich das Lernen, wie man stirbt. Ja, die Ausrichtung auf den Tod. Der ist ja unausweichlich. Ja, der steht fest. Und Tibeter, die haben da richtig wissenschaftlich das erforscht, könnte man fast sagen, empirisch wissenschaftlich. Und die haben ich nehme auch an, dass sie durch extreme Meditation auch Zustände erreicht haben, wo sie sich dann hinterher erinnern konnten an das, was. Und so sind ja diese Bardo-Beschreibungen entstanden. Das ist ja keine Spinnerei, das ist tatsächlich von Leuten, die meinen, sich erinnern zu können, dass sie das erlebt haben. Ja, und die sprechen dann von verschiedenen Phasen, während man im Jenseits quasi ist, so die ja, Seele, ja, was auch immer, der Kausalkörper, müsste man da eigentlich sagen, korrekterweise, ja, die gesammelten kausalen Eindrücke, ja, die schauen sich das, also von da, ja, das ist jetzt ein bisschen holprig gerade. Wie soll ich das ausdrücken? Ja, man durchläuft diese Bardo-Phasen dann bis zur Reinkarnation. So, das ist, was ich davon weiß. Aber ich muss es sagen, das ist jetzt zitiert sozusagen, das habe ich nicht selber erfahren. Und ich kann nur sagen, hab keine Angst vor dem Tod. Das ist nichts, wovor man Angst haben muss. Ganz sicher nicht. Das erscheint nur so. Ja. Und wie du damit umgehen kannst, ist wirklich hinzuschauen. Also du musst jetzt nicht das tibetische Totenbuch lesen oder so, das ist schon sehr speziell, ja. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Es gibt andere, Kübler-Ross zum Beispiel ist so eine Forscherin auch, die hat sich sehr viel mit Nahtoderfahrungen beschäftigt und so. Gibt es auch Bücher von, ja, und ich kann es nur empfehlen, wenn so eine permanente Angst da ist, sich damit beschäftigen. Damit zu beschäftigen. Denn das, was du jetzt bist du auch im Tod. Ja, das, was du wirklich bist, Das bist du jetzt und das bist du auch im Tod. Also da gibt es keinen Grund, Angst zu haben. Du bist nur, du hast die Illusion dann, du legst die Illusion ab, dieser Körper zu sein. Und es ist ja nicht schlimm, jetzt mit dem Ego zu sterben. Ja, es ist nur so, dass man dann als Ego wiedergeboren wird auch. Das ist zumindest meine Überzeugung. Sehen ja auch nicht alle so. Aber für mich ist Karma und Reinkarnation sind für mich zwei, ja, wie soll man sagen, Teile der Wirklichkeit sozusagen, ja. Aber es ist eben auch schon Teile der Schöpfung sozusagen. Also man kann das alles überspringen, indem man sich ganz direkt eben sich auf sich selbst konzentriert, auf das Zentrum, auf dieses reine Ich bin, dieses reine Ich gewahren, was noch vor dem eigentlichen Ich, ja, diese Zeugeninstanz, die das Ich gewahrt sozusagen, damit, wenn man das genau untersucht. Das ist eigentlich das Zielführendste. Dann braucht man sich auch über Leben und Tod keine Gedanken zu machen. Je intensiver ich mich damit beschäftige, ja, mit meiner eigenen wahren Natur, desto mehr merke ich, dass sie vermutlich frei ist davon. Ja, das merkt man erst ist eine Ahnung so. Ja, man fühlt das einfach irgendwie, dass man eigentlich damit ja doch gar nichts zu tun hat. Und diese Ahnung wird irgendwann zur Gewissheit und später dann zur absoluten Erfahrung, die eigentlich, und rückblickenderweise stellt man dann fest, dass man eigentlich immer schon das gewesen ist. Ja, das sind so paradoxe Geschichten, die kann man nicht gut beschreiben, kann man nicht gut in Worte fassen. Klingt völlig verrückt, ja. Ich habe ja mein Ego erlebt früher, ne? Und jetzt, wenn ich mich jetzt erinnere, dann ist da einfach eigentlich gar nichts gewesen. So eine komische Idee, dass ich so ein Mensch bin. Aber das war eine reine Idee, das war ein reiner Gedanke, ein sehr, sehr massiver Gedanke sozusagen, sehr, und der inkarniert sich richtig, dieser Gedanke, ne? Und wird dann zum, und dann ist man plötzlich gefangen und dann kommen die Ängste. Und das physische Sterben ist sicherlich häufig auch nicht angenehm, das glaube ich schon, ja, auch wenn man jetzt erleuchtet stirbt oder so, dann kann das trotzdem noch ganz schön wehtun. Also, das ist dann nur egal dann, ja. Das ist nicht mehr so wichtig. Aber der direkteste und beste Weg ist an sich wirklich, sich klar zu machen. Eben, das fängt man im Mind an, als Konzept fängt man an damit. Man sagt, es gibt nur Gott, zum Beispiel. Also, es ist eine Möglichkeit. Es gibt nur das Absolute. Und wenn das so ist, wer bin dann ich? Ja, wenn es nur das Absolute gibt, wie sollte ich dann was anderes sein als das Absolute? Also wo sollte ich es besser untersuchen können als in meinem innersten Wesenkern, der als ich bin erscheint, die meiste Zeit, ja? Zumindest im Wachzustand erscheint das ich bin. So. Und was hat es damit auf sich? Das ist ja scheinbar mein Teil in dem Ganzen. Ja, ist dieses Ich. So. Und das ist diese Methode der Selbsterforschung. Wer bin ich?
Simone schreibt, lieben Dank für deine Antwort. Stirb, bevor du stirbst. Ja, ich wünsche mir diesen Mut. Danke für deine Worte.
Gerne, ja, genau, das war dieser stirb, bevor du stirbst, genau. Das ist es, ja, ganz genau. Ja. Sonst noch was? Momentan nicht? Ui.
Jens, ich möchte dir gerne etwas schildern.
Ja, gerne.
Und zwar, es gibt ein Bild, was in mir immer wieder auftaucht. Und dann findet so ein Bemerken statt, dass es auftaucht. Also es ist ein Bild, das negativ erlebt wird. Und dann bin ich mir aber ab dem Punkt nicht sicher, ob ich sage jetzt mal, so wie ich das wahrnehme, ja, ob ich das Bild wieder wegschiebe oder ob es verschwindet, weil es gesehen ist. Ich weiß auch gar nicht, was ich mit dem Bild überhaupt machen soll. Also weil es auch total quatschig ist, was da auftaucht, ja. Hast du da irgendeine Idee dazu? Oder irgendeinen Gedanken, der dir da kommt?
Tja, außer wirklich total, ja, das ist einfach einladen, dass es auch da sein darf. Also nicht, das Problem bei solchen, das sind ja Gedanken quasi, ne? Also bei jedem Gedanken, wo man Widerstand leistet, ist das Problem, dass man den Gedanken eigentlich nur stärkt dadurch. Also der kommt dann später wieder so. Und wenn du es verdrängst oder wenn du es wegdrängst, ne, dann gewinnt dann mehr an Kraft und kommt dann andermal wieder und sagt, ey, es ist wieder da. Und die beste Haltung gegenüber unliebsamen Gedanken ist eigentlich wirklich wieder zu schauen, dass ich der Zuschauer der Gedanken bin. Also mich zu lösen, indem ich wieder mir klar mache, wer denkt das, oder wer sieht dieses Bild, um jetzt mal bei deiner Beschreibung zu bleiben. Ja, also wer sieht dieses Bild jetzt? Und wer ist jetzt geschwernervt, wer ist genervt davon jetzt? Wer ist das so? Ja. Und dann merkst du ja, dass du eigentlich ja als Zuschauer bist davon. Von dem ganzen Spektakel. Dass das ja eigentlich gar nichts mit dir zu tun hat, außer dass du das jetzt wahrnimmst, sozusagen. Und da ist dann, du nimmst auch die negative Reaktion wahr, irgendwas in dir möchte das nicht haben. Ja, aus persönlichen Gründen ist das völlig okay auch. Ja, und all das gehört dazu. Ja, gönn dir sozusagen deine persönliche Abwehr, aber gönn dir auch den Gedanken sozusagen. Also lass es am besten so laufen. Also nicht eingreifen irgendwie so. Und du fragst uns ja, ob das verschwindet, weil du es jetzt wegschiebst oder weil du es anschaust, ne? Das ist eigentlich egal, warum das wieder weggeht. So, ich würde das gar nicht so, ich würde den Gedanken selber gar nicht so unbedingt. Also ich meine, du kannst natürlich dir dieses Bild, oder wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen, ne? Also dieses Bild kannst du dir ja auch selber ganz genau anschauen und dich fragen, warum hänge ich da dran? Oder was ist es, was mich hier immer wieder fesselt? Was ist das so, ja? Und das geht am besten, wenn du dich dann ganz bewusst das mal einfach anschaust so und das analysierst quasi. Ob dann auch was Tieferes ist, wo das hängt quasi, dass das immer wieder kommt. Manchmal sind ja solche Gedanken oder Bilder oder Träume zum Beispiel auch, die immer wiederkehren. Ja, es gibt ja auch als Traum das, dass du ständig denselben Nachttraum hast. Dann heißt das was. Dann will dir deine Psyche irgendwas sagen, dass da irgendwo psychisch was oder ja, das ist was nicht, da ist irgendwas, was immer wieder Aufmerksamkeit zieht und so, ne? Und da hilft eigentlich nur, sich das anzuschauen. Also ganz, möglichst ganz offen sich das anzuschauen. Aber ansonsten ist der beste Weg, wenn man dann durch ist damit, mit dem Analysieren davon, also ich würde es auch nicht zu doll machen, ne? Also auch so bei der, was ich gesagt hatte vorhin, die psychologischen Betrachtungen, Vater-Mutter-Bindung und so weiter, das kann man auch nur bis zu einem gewissen Grad machen. Ja, irgendwann kommt der Punkt, wo man dann merkt, ja, da sind jetzt so und so Merkmale entstanden, ich bin deshalb so und so geworden und ich erkenne das jetzt, warum ich so und so bin. Ja, und das kann man aber kaum ändern, weil diese Prägungen, die sind sehr, sehr mächtig, weil die ja schon im frühesten Kindheitsalter entstanden sind. Da hilft dann nur, dass man das loslässt, dass man das dann dabei belässt. Also wird geklärt, warum es so ist. Dann versteht man. Wenn man versteht, kann man besser akzeptieren. So. Also wenn du jetzt, um das auf dich zu übertragen, wenn du dein Bild analysiert hast und erforscht hast und dann merkst, ja, jetzt verstehe ich, warum das immer da ist, dann sagst du, ja gut, ich verstehe jetzt, warum es immer da ist, deswegen darf es auch kommen. Ab und zu. Dann lässt du das. Und ich sag dir, in dem Moment, wo du das wirklich verstanden hast, warum das kommt, ja, spielt das auch keine Rolle mehr. So, dann ist die Message delivered sozusagen, dann ist die Botschaft angekommen.
Ja, danke. Ich denke, ich habe da schon viel geforscht mit dem Bild.
Ja.
Und ja, hätte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich beeinflussen kann, weißt du, wie die Themen kommen. Also wenn da noch irgendwas dranhängt, wird sich das schon zeigen.
Ja. Genau, dann bist du jetzt, ja, dann bist du ja in der Loslassen-Phase jetzt sozusagen. Oder einfach lass es zu, ja, lass es einfach, lass es da sein. Es darf sein. Und da gönn dir auch vor allen Dingen deine Abwehr. Ja, ohne jetzt, dass die Abwehr dich dazu zwingt, dass du es wegschieben musst. So, ja, also beides, beide Seiten annehmen, sozusagen.
Weißt du, mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, in einer anderen Situation, da waren einfach so viele Gedanken da, also es hat mich so richtig zugebämmt in meinem Kopf. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass dieses ganze scheinbare Drama einfach nur ein Konstrukt aus Gedanken ist. Wenn da kein einziger Gedanke an dem Tag gewesen wäre, dahinter war so eine Friedlichkeit, es war einfach nur ein Gelaber, all day.
Ja, genau. Genau so ist es. Denn das, was du ja wirklich bist, ist dieser absolute unerschütterliche Frieden von, jenseits von allem, der immer existiert, der bist du ja. Ja, und das ist wirklich so. Die Gedanken bauen quasi diese Welt auf. Die Erfahrung dieser Welt wird aus Gedanken quasi konstruiert. Und deswegen wird ja auch von vielen spirituellen Meistern empfohlen, die Gedanken erstmal zur Ruhe zu bringen, damit man dann mehr sehen kann, was ist denn doch noch da, außer den ganzen Gedanken. So, das ist so diese Idee dahinter, ne?
War das
Ja.
auch dein Weg, die Gedanken zur Ruhe zu bringen, oder?
Nee, das war nicht so meins. Das bedeutet ja Disziplin, regelmäßige Meditation und so weiter und Konzentration und diese ganzen Sachen. Das habe ich ausgelassen irgendwie. Ich habe gemerkt, das ist nichts für mich. Also das haut nicht hin bei mir mit der regelmäßigen Praxis sozusagen und bin dann sozusagen so, ja, mehr so die Bhakti-Richtung gegangen, Tantra dann später und dann auch später noch Selbsterforschung auch. Ne? Also wer bin ich? Habe ich auch praktiziert. Nee, bei mir ist ja einfach im Jahr 2000 dieser Schritt passiert, plötzlich, wo ich einfach nur noch Beobachter meiner Gedanken war. Und das ist auch seitdem nicht mehr anders geworden. Also seitdem sind die Gedanken so relativ egal, sag ich mal so. Auch nicht völlig egal so, aber relativ egal, ne? So, das war so das. Und heutzutage ist es völlig Banane. Also heutzutage ist es auch egal bei mir, ob ich denke oder nicht. So, das ist, wenn man jetzt auf der Suche ist, dann kann das wichtig sein, dass man mal Stille selber erlebt auch. Aber wenn man durch ist mit einem, dann ist das egal. Dann kannst du, Gedanken sind ja genauso Gott wie alles andere auch. Also es ist nur so, dass man eben, wenn man in dieser Gedankenwelt verstrickt ist mit einer Identifikation, wenn man jetzt denkt, ich bin der Jens, ne? Und dann hängt man da in den Gedanken drin und der Jens hat die Probleme und. Ja, und dann, das ist genau das, wovon du gesprochen hast, ne? Deswegen kann ich ja auch nur dann Selbsterforschung empfehlen. Und die Selbsterkenntnis am Ende, die löst wirklich dann diese dualen Probleme, werden nicht gelöst in dem Sinne, dass sie verschwinden, ja. Also die bleiben noch so, aber es ist keiner mehr da, den das noch interessiert dann. Also die werden dann wahrgenommen, es ist mehr so amüsant dann. So kann ich das da nicht sagen. Ja, es ist mehr so, man kann sich über sich selbst dann amüsieren. Über die eigenen Marotten sozusagen. Ne? Das ist bei mir auch so. Also kann mich köstlich über mich selbst amüsieren. Was ich immer so nicht hinkriege dann und wo ich mich anstelle dann und so. Und dann auch immer wieder, obwohl man das genau kennt, so diese ganzen Dinger, ne, im Kopf immer wirkt das weiter. Ne? So, ich kenne das genau, wenn du zum Beispiel was vorhabt jetzt, irgendwo, wenn ich irgendwo hinfahren will oder irgendwas machen muss, dann wird das immer so, meine Psyche ist so geartet, dass ich das dann so aufbausche immer. Es wird dann in der Nacht vorher wird das dann nochmal größer alles und Gott, oh Gott, morgen muss ich da und da hin und oh je, hoffentlich klappt das alles und so, ne? Und das habe ich auch alles noch, ne? Und es ist aber egal. Also, das ist eher amüsant, das ist wie so ein Theaterstück, was man dann so sieht, ne? Man erlebt sich selber dann, wie man so quasi schauspielert so, ne? Also, für mich ist das dann mehr Schauspieler irgendwie alles. Ja, aber das ist, ich kann auch nicht raus aus der Rolle dann. Ich bin einfach dann so, ne? Ich mache mir dann mehr Gedanken, als sein müssten eigentlich. Also. Und dann am nächsten Tag, wenn es dann alles läuft, dann denkst du hinterher, denke ich dann immer, oh Mann, jetzt die ganze Aufregung völlig umsonst, ne? Das ist alles. gut geklappt und so. Aber ich bin einfach so dieser Typ, der sich dann vorher, ich bin immer so ein vorsorglicher Typ, ich mache mir lieber vorher Gedanken als hinterher. So, und das mache ich aber dann manchmal zu doll. So, und da kann man sich dann auch zu sehr reinsteigern. Und früher war das ein echtes Problem. Ich habe manchmal dann, wenn was Unangenehmes bevorstand oder so, oder wenn ich irgendwas wuppen musste unbedingt, dann habe ich manchmal eine ganze Nacht nicht geschlafen deswegen. Ne? So, das kenne ich alles. Das ist jetzt aber zum Glück ein bisschen besser geworden. Mit dem Schlafen zumindest, also. Mann, hätte gedacht, dass noch mehr los ist heute. Das letzte Mal vor Weihnachten jetzt hier, naja. Da hatten wir noch so eine schöne, ich habe das noch gesehen, in der Timeline war ja noch ein Hinweis, ne? Ganz groß. Auf JetzTV vorne, da war ein Hinweis direkt noch mit Links und so. Also nicht nur in dem Ticker, meine ich, sondern war richtig geschaltet noch heute Satzang mit Jens Malnati und so. Deswegen dachte ich, Mensch, da ist da vielleicht mal mehr los heute. Ja, aber es fand ich gut, schön, dass es da nochmal eine Aufmerksamkeit quasi drauf gelenkt hat. Aber naja. Egal.
Es gibt noch einen Beitrag von Narasimha.
Ja.
Was meinst du mit Identifikation? Identifikation setzt Dualität voraus und widerspricht sich damit, dass alles Gott ist.
Ja, danke schön für den Einwand. Genau, das. Genau so ist es ja. Deswegen ist ja auch die Identifikation illusorisch. Aber das Problem ist ja eben, dass man eben illusorisch auch leiden kann darunter dann. Und das in dem Moment der Betroffene erlebt das eben gar nicht als illusorisch. Ja, in dem Moment, wo ich im Ego gefangen bin, wo ich mein Ego bin, ja, in dem Moment erleide ich auch die Konsequenzen von der Trennung. Ja. Und natürlich, steht es scheinbar im Widerspruch zum Absoluten. Ja, aber ich hatte ja eingangs schon erklärt, dass die eigentliche Wahrheit, dass sie jenseits von Dualität und Nicht-Dualität ist. Deswegen, widerspricht auch nichts der absoluten Wahrheit. Die umfasst alles, ja, allumfassend. Also so gesehen ist es dann wieder doch nicht ein Widerspruch. Also es ist scheinbar ein Widerspruch, aber in Wahrheit doch nicht. Ja. Ja, Identifikation ist einfach so lange da, solange die Identität, die ich selber schon bin, solange die nicht vollständig für sich alleine steht, ohne alles. So, in dem Moment, wo ich da noch mehr draus mache, wo ich mich für etwas halte konkret, bin ich identifiziert. Und das scheint sowas Ähnliches zu sein, die Identifikation wie die Identität, nur mit einem Unterschied. Die Identität, die absolute Identität entsteht aus, die entsteht nicht, die existiert aus sich selbst heraus. Die ist sozusagen selbst erschaffen. Das ist mystisch nicht erklärbar, ja. Das kann man nicht verstehen. Ja, aber das ist so. Die ist selbst erschaffen sozusagen, oder, ja, nee, selbstleuchtend sagt man auch, ja, das Selbst leuchtet sozusagen aus sich selbst heraus. So, das wird aber verhüllt dann durch diese Identifikation. Ja, und das ist aber weil du ja die ganze Zeit weiterhin das bleibst, was du bist, ist es nur scheinbar ein Widerspruch. Und es reicht ja auch nicht, dass nur, es reicht ja nicht, das intellektuell zu verstehen. Ja, es geht um tatsächliches, ja, wie soll man sagen, um ständige reale Erfahrung sozusagen. Wobei die Erfahrung, ja, das ist, ich kann das nicht beschreiben. Ja, das ist das, was ich bin, existiert aus sich selbst heraus, ohne Sinn und Zweck, ohne Antrieb, ohne Ziel, ohne Anfang, ohne Ende. Und gerade das ist gerade das Absolute daran. Ja, das ist aus sich selbst heraus, dass es nichts braucht, um sich zu erhalten oder um fortzubestehen, ja, weil es ja auch nicht angefangen hat. Es hat nicht angefangen und endet nicht. Es ist jenseits von Zeit und Raum. Und jede Zeit und Raum, die man erlebt, ist daraus hervorgegangen. Wie eine Projektion aus dem Filmprojektor geworfen wird. Ja, du machst den Projektor an und zack, hast du das Bild auf der Leinwand. Aber du bist die ganze Zeit quasi der Projektor. Ob der nun an ist oder nicht, ja, spielt keine Rolle. Im Tiefschlaf ist er aus, dann siehst du kein Bild mehr. Aber du bleibst der Projektor, ausgeschalteter Projektor. Ja, und wenn du den wieder anmachst, dann siehst du wieder das Bild und das Leben wird erlebt. Und du bleibst die ganze Zeit der Projektor, ob das Bild auf der Leinwand erscheint oder nicht.
Christopher fragt, kannst du etwas zur Buddha-Natur sagen?
Ja, danke dafür. Ja, Buddha-Natur ist einfach das Wort, was die Buddhisten verwenden, um das Absolute zu beschreiben. Also das, was ich gerade auch so, ja, mehr oder weniger hilflos beschrieben habe, nennen die einfach Buddha-Natur. Ja, das ist dieses, was du unvermeidlich bist und was alles unvermeidlich ist. Und das wird auch direkt dann so, wenn das realisiert ist, wird das direkt so erfahren alles. Ja, die Buddha-Natur ist sozusagen überall. In dir und durch dich und hinter dir, vor dir. Alles, was dir begegnet, ist Buddha-Natur sozusagen. Die Christen nennen es das ewige Leben oder Christusbewusstsein, müsste man eher sagen. Christusbewusstsein passt besser dazu. Aber es ist im Prinzip auch das, was das ewige Leben meint. Ja, Nirvana wird es auch noch genannt von den Buddhisten. Also Buddha-Natur wäre das Manifestierte dann noch, wenn noch der Körper noch lebt, dann ist die manifestierte Buddha-Natur dann da. Und dann der Endzustand wäre Nirvana, wobei das eigentlich alles dasselbe ist. So. Ja, Moksha nennen es die Inder, Moksha, Befreiung. Das ist eigentlich alles sind es verschiedene Bezeichnungen für dasselbe, für die wahre Natur aller Dinge. Aller Dinge, die gar nicht existieren in Wahrheit. Ja, das ist manchmal so paradox, irgendwie. Man widerspricht sich mit einem Satz, widerspricht man dem nächsten dann schon wieder und das ist, ja. Deswegen bleibt ja auch die Aufforderung, lesen und hören reicht nicht. Eben, es wird nur, ja, wie heißt es so schön, Erquickung hast du nicht gewonnen, wenn sie dir nicht aus eigener Erfahrung quillt oder so ähnlich, als habe ich das Faustzitat verdorben. Ja, egal. Ja, aber es nützt nichts, darüber zu lesen und es zu verstehen, sondern es muss realisiert werden. Deswegen spricht man ja auch von Selbstverwirklichung im spirituellen Sinne.
Simone schreibt, das Menschsein sollte also so angenommen werden, wie es sich zeigt, auch wenn es mir als Person nicht immer gefällt oder angenehm ist. Eigentlich immer wieder Hingabe an dem, was ist.
Danke, Simone, dafür. Ja, also wobei man so, es geht nicht um persönliches Akzeptieren. Ja, also das, damit wäre die Person überfordert. Du brauchst nicht als Person alles toll zu finden. Es ist eher so diese, das, was du wirklich bist, ist bedingungslose Liebe. Das ist deine wahre Natur, ja. Und in dem Moment, wo du das weißt und verwirklichst, erkennst du, dass alles geliebt ist. Selbst deine eigenen persönlichen negativen Reaktionen sind genauso geliebt. Also du kannst sozusagen gleichzeitig im totalen Satchitananda sein und gleichzeitig irgendwo kämpfen, einschreiten, helfen, meinetwegen, wenn jetzt Hilfe irgendwo gebraucht wird, ja. Oder du bist ein Soldat im Krieg, du kannst gleichzeitig vollständig in der Glückseligkeit sein und kannst sogar selbst in Krieg damit ziehen. Ja, das ist kein Widerspruch. Weil ja, weil alles geliebt ist. Es ist Leben und Tod gleichermaßen geliebt. Er hört sich jetzt völlig verrückt an, aber das ist so. Ja, da ist keine Präferenz da. So, und das persönliche Akzeptieren, das ist eigentlich mehr so, das ist so eine ganze Instanz von woanders. Ja, das ist eben im Mind. Und natürlich fühlt sich der Mind am besten, wenn er akzeptieren, wenn man akzeptieren kann, wenn keine Widerstände sind, wenn Harmonie ist und so. Das ist so, wie man sich vom Verstand dann am wohlsten fühlt, ja. Aber das ist keine Bedingung für, also man kann nicht, der Weg ist nicht so, dass man etwa persönlich alles annehmen muss, so, und dann bin ich immer frei oder so. Nein, du bist schon die Freiheit, du bist schon die Liebe. Diese Liebe bist du, das ist deine Existenz. Das ist wichtig, dass man das versteht, dass man das schon ist. Man muss eigentlich nur aufhören, das zu sein, was man eben nicht ist. Also man ist eben kein Teil von dem Ganzen, man ist das Ganze. Ja, aber nicht ein Teil, man ist kein Teil davon. Ein Teil ist eine Illusion.
Simone schreibt dazu: Dankeschön, da wird mir ganz warm im Herz.
Das freut mich, ja. Genau. Das ist ein guter Hinweis. Das Herz, das fühlt sich, wenn da die Liebe fließt, dann ist es warm hier in der Brust. Ja, das ist ein gutes Zeichen auch, um sich zu überprüfen. Bei schweren Entscheidungen sollte man immer auf sein Herz hören. Nicht auf den Bauch und nicht auf den Kopf. Aufs Herz sollte man hören. Was ist im Sinne der Liebe? Was ist die Liebe, die ich hier fühle? Was ist im Sinne dieser Liebe das Beste? So.
Christopher fragt, kannst du etwas zum Begriff Körperarbeit sagen? Das ist mir jetzt öfters im Satsang begegnet.
So was für eine Körperarbeit, das habe ich nicht verstanden, genau.
Ob du zur Körperarbeit etwas sagen kannst?
Ja, sehr gerne. Ja, das kommt drauf an, Christopher, was für ein Typ du bist. Also was macht dir Spaß, ja? Also wenn dir zum Beispiel Yoga was gibt, wenn dir das gut tut, dann ist es vielleicht was für dich, ja? Also es gibt Wege über Körperbewusstsein, quasi das Bewusstsein insgesamt zu erweitern. Ja, also das ist so die klassische Yoga-Methode. Ich nehme so ja, ziemlich extreme Positionen ein teilweise, so, und halte die längere Zeit. Und das hat dann eine Wirkung auf den Mind auch, auf das, ja, also Gedanken werden zum Beispiel dann schwächer, also ebben auch ab. So habe ich das erlebt. Die Stille wird stärker in dir. Und das ist so, ich würde sagen, das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich sage immer, was einem Spaß macht, was einem auch leicht fällt dann in der Praxis. Das ist das, was sein soll. Ja, also es geht so darum, sich das so zu erfüllen. Was ist das, was mir gut tut? Also es geht nicht darum, bei der spirituellen Suche sich irgendwelche Übungen aufzuerlegen, die einen dann quälen und so. Ja, also man sollte das nicht so selbstquälerisch machen und jetzt sagen, ich muss jetzt aber jeden Tag unbedingt meditieren und so. Ich muss das jetzt so machen, unbedingt, sonst komme ich in die Hölle oder was, ne? Also ja, ich sag so extrem jetzt mal, ich unterstelle das keinem der Teilnehmer, dass er so denkt. Ich meine nur so jetzt, ja. Also es gibt da kein richtig und kein falsch. Ja, das Entscheidende bei der Selbsterkenntnis oder bei der Suche nach Erleuchtung ist, dass ich das wirklich, ja, dass ich an dem Punkt bin, wo das das Einzige ist, was mich noch interessiert. Also das braucht so eine gewisse Ausschließlichkeit. Das heißt jetzt nicht, dass man die Welt vernachlässigen soll und den Job hinschmeißen soll und so, das nicht. Ja, sondern es ist dieser Fokus, dass wenn man gefragt wird sozusagen, was ist dein Sinn des Lebens, dass man sagt, Selbsterkenntnis ist mein Sinn des Lebens. So, dass man das 100, also wenn mich früher jemand gefragt hat, oder Gott schickt einen Engel, der mich fragt, du hast einen Wunsch frei, was ist das, was du dir wünschst? Dann hätte ich immer sofort gesagt, Erleuchtung, Erlösung vom Leid. Ich möchte das Eigentliche, das ist mein Wunsch, ja, das war, und das kam immer so wie aus der Pistole geschossen, und offensichtlich ist das wichtig. So, weil das habe ich bei ganz vielen, so Wegbeschreibungen oder bei anderen Leuten auch gelesen, die haben das alle so erlebt im Grunde. Man braucht diese Totalität irgendwie, und dann bricht das, diese Totalität bricht irgendwann zusammen in sich selbst. Ja, und dann bleibst du als das über, was du schon immer gewesen bist. Aber es hätte bei mir nicht zusammenbrechen können, wenn ich es nicht quasi aufgebaut hätte, diese Sehnsucht. Ja, die war ja auch da. Ich habe die ja gar nicht gemacht. Die ist ja in diesem Leben bin ich damit aufgewachsen. Ich bin groß geworden damit, mit dieser Sehnsucht. Als Kind und Jugendlicher wusste ich es noch nicht zu benennen, aber ich hatte schon immer so eine Sehnsucht nach Gott, so nach Wahrheit. Und habe mich schon immer dann, später habe ich mich dann ganz bewusst gefragt. So mit 15, 16, 17 nach das erste Mal, wo ich dann gefragt, was ist denn nun der Sinn meines Lebens irgendwie? Ne? Kann es sein, irgendwie, jetzt so einen Job lernen und dann Kinder und so, Familie? Das kann doch nicht sein. Und dann merke ich immer, das kann nicht sein. Irgendwie. Also ist höchstens Mittel zum Zweck, aber nicht der eigentliche Sinn des Lebens. Wie waren wir über die Körperarbeit noch hingekommen? Genau. Also ja, ich schweife ein bisschen ab, merke ich gerade. Körperarbeit, ja. Körperarbeit ist eine gute Sache, wenn man sich, wie gesagt, dazu hingezogen fühlt und wenn das für einen gut läuft, so. Ja. Kann ich nur sehr empfehlen. Gerade Yoga kann ich, also Hatha-Yoga kann ich sehr empfehlen, aber auch Kundalini-Yoga, das aber bitte nur mit Lehrer, also mit dem Meister zusammen, sozusagen mit jemandem, der was davon versteht, weil das nicht ganz ohne ist. So die höheren Yoga-Arten sollte man lieber nicht alleine machen. So. Übrigens Hatha-Yoga eigentlich auch nicht. Am besten ist, man geht in eine Yoga-Gruppe. So, dann hat man auch gleich soziale Kontakte. Gott sei Dank geht das dann mittlerweile wieder halbwegs mit Corona und so. Und ja, ich habe das als sehr positiv mal erlebt. So, ich habe mal damals in der Depression längere Zeit war ich regelmäßig in einer Yoga-Gruppe immer. Und das hat mir sehr gut getan, muss ich sagen. Also ja, einerseits diese körperliche Erschöpfung, die war immer sehr hilfreich dann. Ich hatte immer am Nachmittag das Gefühl, ich habe was geschafft. So war der Tag kaputt und habe nur noch auf dem Sofa gelegen, aber happy auf dem Sofa gelegen. Und das ist bei der Depression ganz schön wichtig, weil man kann auch ziemlich unhappy auf dem Sofa liegen. So. Und wenn man dann was gemacht hat, immer wenn ich Yoga gemacht hatte, so da in der Gruppe gewesen war, dann hatte man was geschafft, so, und dann war das sehr aufbauend, ne? So. Ja, genau, Yoga, was gibt's noch? Körperlich, wo wir bei Körperarbeit sind, Tantra ist auch eine Körperarbeit, da habe ich schon mehr Erfahrung selber. So, ja, gibt ja diese Idee, dass man eben die Laster oder das Genießen nicht sich zum Feind macht im asketischen Sinn, dass ich sage, ich will das nicht und das ist schlecht und es lenkt mich nur ab, sondern dass ich sage, ich nutze die Ekstase, ich nutze die Kraft der Ekstase für Selbsterkenntnis, um in Ekstase zu kommen und in der Ekstase dann vielleicht zumindest vorübergehend zu erkennen, wer ich wirklich bin. Das ist dieses ekstatische Prinzip des Tantra. Ich mache mir keine Feinde sozusagen unter den Gelüsten, sondern ich nutze meine Wünsche und Begierden aus. Ich nutze die aus, um mich in Ekstase zu versetzen. Es kann ein sehr genussvoller Weg sein. Und auch, ja, kann sehr umfassend auch sein, kann ja auch sogar bis zur körperlichen Vereinigung gehen, richtig. Und muss aber nicht, also man muss jetzt nicht, das ist nicht gleichzusetzen. Viele setzen Tantra mit irgendwelchen Tantra-Massagen, mit Sex gleich oder so. Und es hat mit Sex überhaupt nichts zu tun eigentlich. Das Se auch hier ist der Sex ein Mittel zur Ekstase-Erzeugung sozusagen. Wobei das nicht beim körperlichen Orgasmus endet, sondern das geht noch ein bisschen weiter. Ja. War nicht so dieses reine tantrischer Sex, war immer nicht so, habe ich nicht so die Probleme. Also es haut ja immer nicht hin, irgendwie. Entweder weil die Partnerin nicht da war oder nicht entsprechend war, oder weil ich das selber auch nicht wollte dann, weil ich zu ungeduldig war und so. Und ich so Orgasmus rauszögern und so, das kann ja auch blöd sein. Ne? Das mochte ich lange Zeit nicht so. Naja, und zu dir jetzt ein Nähkästchen, plaudern. Ja. Ja, letztlich bist du ja auch der Körper, ja. Du bist nicht nur der Körper, aber du bist auch der Körper eben. Das ist auch wichtig. Ja, aus dem Hinduismus kennt man das ja häufig so, diese Überzeugung, ich bin nicht der Körper, so. Klar kann man sich das auch sagen und da kann man auch erkennen und nachvollziehen. Aber letztendlich ist man alles, was existiert. Ja. Und wenn es da ist, bist du es. Und wenn der Körper da ist, dann bist du der Körper. Aber nicht nur, wie gesagt, sondern auch. Ne? Körper und alles andere. Deswegen kann man gut, ist der Körper auch ein gutes Mittel, um an Selbsterkenntnis, an Bewusstseinsbildung zu arbeiten. Atemübungen gibt es dann noch, zum Beispiel jede Menge. Aber auch körperliche Übungen, ja, würde ich auch Meditation noch fast noch mit einreihen. Ist ja auch körperlich an sich so. Ja, wobei da gibt es natürlich verschiedene Ausprägungen dann auch. Ne? Ja, wenn das dein Thema ist, geh dem nach. Ne? Finde raus, was für dich das Richtige ist.
Da kommt eine Frage von Visual Beowulf. Hallo Jens, ich sehne mich nach Intimität und Sexualität mit Frauen, fühle mich aber zu dick und unattraktiv. Kannst du mir bitte einen Tipp geben? Danke und frohe Weihnachten.
Danke, Visual Beowulf, dafür, für die Offenheit auch. Naja, wenn man sich körperlich mit sich nicht wohlfühlt selber, dann bei mir ist es so, wenn ich zu doll Bauch zulege, irgendwann kriege ich so einen Rappel dann. Dann esse ich automatisch weniger. Also ich mag dann einfach nicht mehr viel essen und so, ja. Und stelle dann auch meistens meine Ernährung um. So, das, also ja, ich meine, mach dir deinen Körper so, man kann das dann ein bisschen beeinflussen durch Bewegung, durch Sport oder durch gute Ernährung. Viel ist auch Ernährung so. Wenn man sich körperlich nicht wohlfühlt, ist vielleicht die Ernährung nicht die richtige. Das kann auch damit zusammenhängen. Also man kann durchaus so ein bisschen an seiner Körperlichkeit arbeiten, so, bis man sich selber, das Entscheidende ist, dass man sich mit sich selbst wohlfühlt. So, und das dann möglichst eben nicht beurteilen von Verstand aus, wie könnte jetzt mich die Frau finden. Das Entscheidende ist, wie fühle ich mich mit mir selber, wenn ich alleine bin. So. Ja, also ist mir das dann auch unangenehm, wie ich bin? Also ist mir das von mir selbst irgendwie unangenehm, wenn ich zum Beispiel meine Funde drauf habe und stehe dann vorm Spiegel. So, das habe ich auch schon erlebt. Ne? Da habe ich gedacht, was ist das denn für Michelin-Männchen auf einmal? Ne? Also ich habe da richtig erschrocken dann plötzlich. Ne? Habe ich alles schon gehabt. Ne? Und dann habe ich nur gesagt, das geht so nicht. So will ich nicht sein, auch nicht, wenn ich alleine bin. So, ja. Und dann habe ich eben einfach weniger gegessen und habe keine Süßigkeiten mehr gekauft. Hab ich mir wirklich abgewöhnt dann. Weil ich auch gemerkt habe, so dass ja der Zucker, der führt nur zur dicken Wampe und tut dem Körper auch sonst nicht gut. Zucker ist leider eine sehr zweischneidige Droge sozusagen. Ja. Und ja, und dann habe ich mich körperlich wieder so angenähert an, bis ich mich wohlgefühlt habe. Ich habe dann abgenommen, bis ich mich wohlgefühlt habe. So. Also du kannst schlecht, wenn du dich selber mit dir selber nicht wohlfühlst alleine. Also das würde ich erstmal rauskriegen für dich selber. Wenn du jetzt mit dir alleine bist, fühlst du dich dann wohl. So. Fühlst du dich dann attraktiv selber, für dich selber alleine. So. Und wenn das nicht der Fall ist, dann versuch ein bisschen vielleicht was dran zu ändern. Also mach Sport oder sowas. Oder allein das Beschäftigen mit dem Körper kann schon dazu führen, dass du dich wohlfühlst in deiner Haut. Und wenn du dich in deiner Haut wirklich wohlfühlst, dann ist es gar nicht mehr so schwer, den Schritt zu machen, ich stehe zu mir. So, ja, also ist ja auch jetzt ganz, ich sag mal, so in der öffentlichen, wenn man die Social Media sieht und so, das ist ja ein Riesenthema immer wieder gewesen, so dieses Body Shaming, ne? Das ist ja so ein großes Thema. Und da kann man sich auch inspirieren lassen. Gibt ja auch Menschen, die jetzt so früher sich vielleicht nicht wohl gefühlt haben und dann irgendwann erkannt haben, nein, ich stehe jetzt zu meinem Körper mit so und so viel Kilo. Da stehe ich dazu. Ich fühle mich so wohl und das funktioniert dann auch. Also gibt zumindest Menschen, bei denen das funktioniert. Und wenn das partout nicht funktioniert, muss ich eben sehen, dass ich vielleicht meinen Körper so verändere, dass es eben mir möglich ist, mich mit mir selbst wohl zu fühlen. So, jedenfalls nützt das nichts, sich da irgendwas einzureden. Ich muss mich jetzt akzeptieren oder so. Das mit Gewalt geht das natürlich nicht. Ne? Und das merkt dann auch die mögliche Partnerin oder wie auch immer. Ja, die merken das dann auch, wenn man da nicht, das spüren die dann, wenn man da unsicher ist. So, deswegen, ja, fühl dich selbst mit dir wohl, arbeite daran. Und ansonsten ist es eigentlich ja nur so, ist ja mehr so ein persönliches Problem, ne? Aber ich will da gerne auch antworten darauf. Ich hatte früher so als Jugendlicher, war ich ganz schüchtern so. Da war ich auch sehr unsicher. War ich auch nicht sicher, wie komme ich jetzt an oder so. Manchmal habe ich mich auch einfach blöd gefühlt oder so, unsicher. So, ich war so der typische, ja, schüchterne Junge, so. Ja. Ich finde das ganz interessant in dem Zusammenhang mal das integrale Modell von Ken Wilber mal zu erwähnen. Ja, der hat zum Beispiel empfohlen, er hat gesagt, es gibt verschiedene Bereiche im Leben. Ja, es gibt den körperlichen Bereich, mentalen Bereich, Spirit-Bereich. Er hat das so in verschiedene Bereiche eingeteilt und hat dann empfohlen, wenn man jetzt man kann relativ leicht sich weiterentwickeln, wenn man alle Bereiche trainiert. Also wenn man den Körper auch trainiert oder wenn man zum Beispiel sich Bewegung verschafft, wenn man regelmäßig spazieren geht, sich gut ernährt, meinetwegen, oder Körperübungen macht, Sport macht und so, dann ist das die körperliche Ebene. Gleichzeitig kann man dann meditieren zum Beispiel, auf einer geistigen Ebene arbeiten oder vergleichsweise andere Dinge machen, spirituell. Aber man kann das kombinieren, ja, man kann körperlich was machen und gleichzeitig spirituell was machen, das ist auch sehr zu empfehlen. Weil, wie gesagt, die Körperlichkeit gehört ja mit dazu. Wir sind ja hier fleischliche Wesen auch. Und wenn das zu doll ablenkt, wenn der Körper zu doll ablenkt, dann macht es Sinn, daran zu arbeiten. Das geht ja dabei nicht nur um die Attraktivität fürs andere Geschlecht, sondern es geht ja auch darum, hauptsächlich ist das Wichtigste ist ja, dass du dich selber wohlfühlst mit dir. Und wenn du dich hundertprozentig, wie gesagt, hundertprozentig mit dir selber wohlfühlst, dann wird dir das auch gelingen, dass sich andere gut finden. Also was heißt gelingen? Das wird einfach passieren dann. Also ein guter Weg für mich war immer authentisch zu sein, also möglichst ich selbst zu sein. So ehrlich zu sein und zu sagen, ich bin lieber authentisch doof als verlogen gut irgendwie so. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das ausdrücken, ne? Also ja, lieber zu den Macken stehen, die man hat, so. Weil das gehört nochmal dazu. Wir sind ja nicht perfekt. Ja, es ist, wir leben in einer dualen Welt. In der Dualität kommen aber beide Pole vor. Ja, also der Mensch hat böse Seiten, hat gute Seiten. Er hat Licht in sich, Dunkelheit in sich, hat jeder Mensch. Nicht nur jeder Mensch, hat jedes Wesen, hat jedes Tier auch in sich. Und dazu zu stehen, ist vielleicht ein Schlüssel. Und nicht nur körperlich zu sich zu stehen, sondern total auf allen Ebenen zu sich zu stehen und zu sagen, ja, ich bin so. Und das ist gut so. Und wenn das Unwohlsein, wie gesagt, zu krass ist, dann muss man tatsächlich Abhilfe schaffen durch Sport oder ähnliches. Also ich fühle mich zum Beispiel, wenn ich spazieren war, wenn ich einen schönen Spaziergang gemacht habe, fühle ich mich körperlich viel wohler hinterher. Habe ich auch weniger Kreislaufprobleme. So, wenn ich zu viel drin rumhänge, kriege ich Kreislaufprobleme, kriege ich immer Kopfschmerzen. Wenn ich aber regelmäßig spazieren gehe, habe ich das nicht. Nur mal einfach das Beispiel jetzt. Also körperlich sich betätigen tut immer gut. Und ist auch gesundheitlich, ja, sehr zu empfehlen. Nochmals auf das vom Beowulf zurückzukommen. Ich würde abraten jetzt von so, man könnte ja auch die Idee kommen, man geht jetzt in so eine Männer-Motivationsgruppe irgendwie. Ne? Es gibt ja so, weiß nicht, ob ihr das mal mitgekriegt habt, so, es gibt ja wirklich so Coaches, die so Männer einschwören auf Erfolg. So, ne? Wie werde ich, ja, gibt es ja richtig so diese, wie werde ich jetzt Aufreißer, ne? So diese Kurse so. Das gibt es ja tatsächlich. Und davon würde ich aber abraten. Also zumindest mit Menschen, die auch spirituell sich öffnen. Und da gehe ich mal von aus, dass das bei dir auch der Fall ist, sonst wärst du nicht hier. Da würde ich dann abraten davon, weil das bei diesen Aufreißer-Coaches, da geht es irgendwie darum, wie inszeniere ich mein Ego so, dass ich Erfolg habe, ja? Wie inszeniere ich mich selber? Also das ist im Grunde so eine große, das ist eine Selbstinszenierung, die da betrieben wird, ja? Wie trete ich selbstsicher auf, ja, und so. Aber das ist, würde ich nicht machen. Weil das ist einfach zu viel, so geht zu viel aufs Ego raus, diese Sachen. Also es wirkt Ego stärkend dann, das will ich damit sagen. Und das ist eigentlich nicht das, was man braucht unbedingt. Also ich finde das immer, wenn man das übrigens im Spielfilm mal sieht oder so, diese Sachen da, so ist es immer so ziemlich amüsant, muss ich sagen. Wie werde ich erfolgreicher Mann, Junge? Ja, sei doch einfach du selbst, Mensch, wirklich. Ja, aber es ist eben nicht so einfach. Und last but not least, was eben auch indirekt helfen kann, ist eben die spirituelle, ich muss es wieder sagen, ist die Selbsterforschung. Ja? Wer bin ich? Ja, wer ist es, der sich nicht wohlfühlt? So, und in dem Moment, wo ich mich mehr mit dem beschäftige, was ich wirklich bin, also den Blick quasi von außen, also fühlt sich jetzt in deinem Körper nicht wohl, und dann schaust du aber auf dich selbst jetzt und fragst, wer fühlt sich mit dem Körper nicht wohl? Ja, und wenn wenn man da den Blick einfach umdreht nach innen, dann wird man feststellen, dass da eine Instanz vermutlich ist, die völlig autark ist davon. Ja, die davon gar nicht betroffen ist, von der ganzen Körperlichkeit. Ja, und da ist sozusagen, wenn man es so sieht, ist da die Quelle des absoluten Selbstvertrauens, wenn man so will. Ja, denn deine absolute Existenz, die braucht gar nichts in Wahrheit. Die ist einfach perfekt, wie sie ist. Und die ist immer so perfekt. Und da kann auch, das strahlt ja auch bis in die Psyche aus dann. Je näher ich da auf Tuchfühlung mit mir bin, ja, je klarer ich der Beobachter quasi bin, desto weniger hafte ich am Beobachteten, was ja in dem Fall dann meine eigene Körperlichkeit ist. So kann man sich dann natürlich auch weiter rantasten an die Sache. Und das kann dann auch dazu führen, dass ich plötzlich das loslasse, dass ich mich nicht speziell jetzt super wohlfühle vielleicht, aber auch nicht unwohl fühle. Dass ich einfach sage, okay, das ist eben mein Körper und der ist, wie er ist und fertig. Und das lasse ich jetzt so. Ja, so kann man das ja auch zum Beispiel. Da kann das auch sehr helfen, dann, wie gesagt, hier wieder die Selbsterforschung zu betreiben. Also es läuft doch letztendlich immer auf selbe hinaus.
Narasimha schreibt, hier ist häufig ein ziemlich leidhaftes Erleben von Schuld ohne direkten Grund. Hast du damit auch Erfahrung?
Ziemlich intensives Erleben von Schuld. Nee, habe ich jetzt so, speziell war das eigentlich nie so richtig mein Thema. Naja, ich war natürlich so wann war das mit 19, als ich zum ersten Mal so richtig erkannt habe, dass ich vermutlich selbstverantwortlich bin für meine Depression. Irgendwie, wobei ich natürlich nicht wusste, wie. Das war natürlich schon ein Schock. Da habe ich dann auch am Anfang so leichte Schuldgefühle gehabt oder so. Wobei ich eigentlich wusste, dass eigentlich letztlich niemand schuld sein kann. Das war mir eigentlich schon klar. So, aber wenn sonst niemand anders, also erstmal war ich ja dabei, als ich noch jünger war, da habe ich dann die Eltern verantwortlich gemacht. So, ne? Natürlich haben die da auch ihre Einflüsse und das hat auch was damit zu tun. Aber letztendlich habe ich mir das alles selbst erschaffen, weil ich habe mir ja auch meine Eltern sozusagen selbst ausgesucht. Karmisch sozusagen. Ja, also ich habe mir dieses Leben so erschaffen, wie es eben, ja, mir möglich war, mir zu erschaffen. So. Und genau. Deswegen bin ich ja eigentlich auch nicht schuld daran, weil ich konnte ja auch nicht anders. Also was ich bei Schuld, wenn man mit Schuldgefühlen Probleme hat, da würde ich dir empfehlen, mal zu gucken, abends, wenn der Tag so geschafft ist, zurückzuschauen, so eine Art Übung ist das, könnte man sagen, oder man braucht es nicht als Übung zu sehen, man macht es einfach mal, schaut zurück und erinnert sich nochmal an ja, an die eindrücklichsten Situationen am Tag oder an irgendwelche Entscheidungen, die man getroffen hat, und dann versuch dich nochmal da noch einmal rein zu versetzen und prüf mal, ob du es anders hättest entscheiden können. So, ob das wirklich hättest anders entscheiden können in dem Moment. Also frag dich nicht, ob du es jetzt anders entscheiden würdest, sondern versuch dich zu erinnern und versuch zu analysieren, konnte ich das anders entscheiden in dem Moment? Oder war das nicht irgendwie so mehr oder weniger erzwungen? In dem Moment konnte ich eben nicht anders. So, und wenn du das mehrfach untersuchst immer wieder, dann wirst du vielleicht irgendwann merken, dass du das gar nicht entschieden hast irgendwie. Das wurde in dir entschieden aufgrund von den Umständen eben, so wie es war, ja. Und du konntest letztlich nicht anders, als die Entscheidung da in dem Moment so zu fällen. Deswegen hast du es so gemacht. So, also wer ist der Handelnde sozusagen? Ja, das wäre die Untersuchung auch wieder. Bin ich wirklich der Handelnde oder die Handelnde? Ja. Das hilft da auf jeden Fall. Und deswegen habe ich ja auch im Jahr 2000 diesen Namen dann für mich so angenommen, Marionette, weil ich irgendwann erkannt habe, dass ich bin nicht der die Strippen zieht. Ich bin nur der die Bewegung macht. So, ja. Ich werde bewegt sozusagen. Ja. Und da hörten bei mir eigentlich alle Schuldgefühle auf in dem Moment. Das war so dieses erste Erwachen damals im Jahr 2000, wo das so langsam losging. Und da hatte ich das eben, ja, genau, da habe ich für mich realisiert, dass ich nicht wirklich der Handelnde bin, dass sich das eben nur manchmal so anfühlt oder meistens sogar fühlt sich so an, dass ich der Handelnde bin, aber in Wahrheit tue ich das gar nicht. Und diese Empfehlung, die kommt nicht von mir ursprünglich, sondern die hat Ramesh Balsekar empfohlen, ein indischer Guru, der schon länger tot ist, auch ein sehr, sehr guter Mann, fand ich, der hat das auch empfohlen. Schau am Ende des Tages zurück und versuch mal rauszukriegen, ob du es anders machen könntest. Hättest machen können. Also nicht in Zukunft anders machen, sondern ob du es da anders jetzt machen können. Ne? Untersuch das. Ja, und das ist ja genau darauf die Empfehlung. Ja, und dann kommen wir langsam zum Ende für heute. Ich sehe gerade, die Zeit ist um. Ja, dann sage ich erstmal herzlichen Dank an alle Teilnehmer. Herzlichen Dank nochmal an JetzTV, an Swantje, die das vorgelesen hat, die Fragen. Vielen Dank. Und wünsche euch allen frohe Weihnachten und kommt gut ins nächste Jahr. Und würde mich dann auch freuen, euch im nächsten Jahr dann wieder zu sehen. Und ja. Nochmal so kurz der Hinweis, es wird wahrscheinlich im Januar oder Februar den nächsten Satsang in Bremen dann geben. Auch vor Ort. Okay, dann aber da kommen noch genauere Termine dann. Okay, gut. Und ach so, ja, nochmal kurz der Hinweis, ich stehe trotzdem auch jetzt auch nach dem Satsang noch zur Verfügung für Telefongespräche oder Skype oder wie auch immer oder WhatsApp oder Videocall oder so. Ihr könnt mich gerne, könnt gerne Terminanfrage mir schicken auf E-Mail, mit einer E-Mail. Ach so, und dann muss ich noch mal sagen, das muss ich noch mal loswerden. Und zwar hatte ich in vergangenen Satsangs immer gesagt, ihr findet meine Kontaktdaten in meinem YouTube-Kanal unter Kanalinfo. Devasito hat mich vor kurzem darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht mehr so ist. Die haben also das Design geändert und ich habe das auch nicht mehr ändern können. Das kann man nicht einstellen. Kanalinfo gibt es nicht mehr, diesen Karteireiter, aber oben, wenn ihr meinen Kanal aufruft, das erste, was ihr seht, oben ist ja der Kanalheader und dann steht oben so herzlich willkommen. Und da ist ein Link. In dem herzlich willkommen ist ein Link. Wenn ihr darauf klickt, kommt mein Impressum und die ganzen Kontaktdaten. Ja, also ihr findet das über herzlich willkommen. Und deshalb, ja, nochmal herzlich willkommen an alle. Auch jetzt nach dem Satsang noch gerne, auch vor Weihnachten oder wie auch immer. Meldet euch und wir können reden. Alles klar. Gut. Tschüssi. Macht's gut, alle.